Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Hallo zu Mir san Tier. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Drautz und ich stehe bei der Vielfraßanlage, such sie gerade noch und sehe sie nicht. Und bekomme schon ein bisschen Angst bei dem heutigen Thema um unsere Vielfraße. Warum, versteht ihr bestimmt gleich. Tiere fressen Tiere. So ist es ziemlich oft in der Natur. Es gibt ja dann doch nicht nur Pflanzenfresser. Dass eine Schlange gerne eine Maus verspeist, das weiß man. Heute reden wir mal über ein tierisches Fressen, das uns Menschen so ein bisschen unangenehm berührt, sage ich jetzt einfach mal. Aber im Tierreich ist es deutlich weiter verbreitet, als man denkt. Nämlich über Kannibalismus im Tierreich wollen wir sprechen und über Kannibalismus hier im Tierpark Hellerbrunn. Neben mir hat mir versprochen, mich nicht aufzufressen, egal was ich frage, der zoologische Leiter Carsten Zehrer. Hallo Carsten.
Hallo Mischa, ich habe gut gefrühstückt.
Ich bin beruhigt bei den Vielfraßen. Schauen wir mal. Also, ich habe erstmal eine Geschichte zu erzählen. Ich hatte als Kind Wüstenrennmäuse. Carsten nickt schon und ahnt schon, wo es hingeht, die Geschichte. Die haben ja auch ganz viele kleine Babys bekommen, so nackte, blinde Minischweinchen sehen die ja aus, diese Mäuse. Das waren am Anfang mal 7, 8, am Schluss waren das nur noch 5. Über Nacht und auf einmal hat man gesucht und gesucht, sie waren nirgends mehr zu finden. Meine Oma ist schier durchgedreht, weil sie gedacht hat, die sind ausgebrochen, die sind irgendwo. Bis wir dann doch gedacht haben, naja, es gibt wahrscheinlich einen anderen Grund, warum wir die nicht mehr finden.
Ja, das Thema ist hochinteressant, auch wenn es bei uns Menschen ja so ein bisschen tabuisiert ist quasi, ist es im Tierreich sehr verbreitet. Kannibalismus ist zunächst erst einmal wirklich der Verzehr von Artgenossen oder von Teilen von Artgenossen, so müsste man es jetzt mal definieren. Und was du mit deinen Wüstenrennmäusen erlebt hast und was natürlich auch im Tierpark immer mal wieder passieren kann, ist, dass Mütter ihre Jungtiere auffressen.
Und was sind da jetzt die Gründe? Also wir haben da auch lang überlegt damals, also dass es vielleicht zu viele waren für sie oder dass doch welche nicht gesund waren, was man ja nicht erkennt. Wir haben jetzt da keinen Tierarzt für die Minimäuse gehabt.
Das kommt beides tatsächlich in Frage. Wir hatten ja schon öfter im Podcast das Thema, in der Natur bleibt keine Energie ungenutzt sozusagen. Da verkommt nichts und das bedeutet auch, dass die Muttertiere, die Jungtiere dann auffressen, weil sie vielleicht gestorben sind selber, weil sie lebensschwach waren, weil es irgendwelche Auffälligkeiten gab, die im Tierreich die Mütter schon viel früher eigentlich feststellen, als wir Menschen es dann erst registrieren.
Was gibt's da jetzt für andere Tiere, die das machen? Jetzt stehen wir hier bei den Vielfraßen. Also wirklich auch bei Vielfraßen?
Ja, grundsätzlich haben wir natürlich bei den allermeisten Tierarten bei uns die Jungtiere schon vom ersten Lebenstag an gut im Blick. Das heißt, die Tierpfleger, die Tierärzte schauen, ob es den Jungtieren gut geht. Wir haben aber auch Tierarten, die die Jungtiere in Höhlen zum Beispiel zur Welt bringen, wie das hier bei den Vielfraßen der Fall ist. Und wir hatten hier tatsächlich vor einigen Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit mal Nachwuchs. Die Mutter war also in einer Höhle verschwunden.
War auch trächtig, das wusste der ja wahrscheinlich.
Trächtig, das haben wir zumindest vermutet. Ja, sie hat sich dann, wie es im Lehrbuch steht, zurückgezogen. Wir haben dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit gehört, dass Jungtiere in der Höhle waren. Nach einigen Tagen hat man aber nichts mehr gehört. Da kann man sich dann natürlich die Frage stellen, sind die Jungtiere selbst gestorben? Waren sie irgendwie lebensschwach, sodass die Mutter gesagt hat, bringt gar nichts, übertrieben gesagt, da Energie rein zu investieren und deswegen fresse ich sie auf. Aber das kann natürlich durchaus passieren, auch in dem Fall.
Wie viel Junge hat so ein Vielfraß?
Normalerweise sind es nicht mehr als 2.
Ich habe immer gedacht, das passiert eher, wenn ich eben wie bei Mäusen 7, 8 habe und dann, ja, klingt auch wieder so hart, aber dann nehme ich die 2 Schwächsten oder irgendwie, ich kann nicht ganz so viele versorgen. Sowas, das passiert ja wahrscheinlich bei anderen Tierarten auch.
Wenn wir jetzt davon reden, dass Jungtiere gefressen werden, kann es auch noch andere Gründe haben. Es kann natürlich auch mit Nahrungsknappheit zu tun haben. Wir wissen zum Beispiel hier aus Deutschland auch, wenn wir Weißstörche haben, die brüten und das Nahrungsangebot ist einfach extrem schlecht im Gebiet rund um das Nest. Und wir haben dann natürlich die Eltern vor der schweren Entscheidung, wie bringe ich meine ganzen Küken durch? Und wenn ich 3 Storchenküken im Nest habe und die nicht alle mit dem Nahrungsangebot durchbringen kann, kann es auch passieren, dass natürlich die Elterntiere dann ein Küken fressen, zwei Küken fressen. Wir hatten auch in ganz trockenen Jahren, zum Beispiel bei den Störchen, dann schon den Fall, dass alle Küken aufgefressen wurden.
Jetzt ist ja bei euch zum Glück im Tierpark Hellabrunn, sage ich mal, diese Futterknappheit, das ist zumindest mal ein Grund, den man gut nehmen kann.
Richtig, genau, das tritt eigentlich bei uns nicht auf, genau.
Aber es gibt's ja wahrscheinlich trotzdem auch, also wie bei den Vielfraßen, ist ja gar nicht so leicht. Oh, wir sehen da übrigens jetzt gerade, flitzt sie einmal durch, genau. Wie ist es für euch, also bei den Vielfraßen, man denken ja auch die Besucherinnen und Besucher, oh, Nachwuchs und so und auf einmal, wo ist es hin und konntet ihr da was machen? Also
ja, im Fall der Vielfraße ist es halt so, ich glaube, da hat noch kein Besucher wirklich wahrgenommen, dass sich das Muttertier zurückgezogen hatte, weil es ja wirklich, ja, wir reden da ja von Tagen. Deswegen haben wir da auch immer die Abwägung, gehen wir wirklich schon, wenn wir wissen, da sind Jungtiere drin, gehen wir in die Höhle rein, holen wir die Jungtiere schon raus, stressen wir das Muttertier oder warten wir lieber erst noch mal länger? Und in dem Fall hier bei den Vielfraßen ist es auf jeden Fall angesagt, da auch erst mal zu warten.
Aber es wäre ja trotzdem auch nicht so, dass ihr sagen könntet, hey, wir schützen die Jungtiere oder so vor ihrer Mutter oder auch vor ihrem Vater, weil es ist ja auch nicht natürlich.
Dann sind wir ja wieder beim Stichwort Handaufzuchten zum Beispiel, dass man also wirklich, weil man quasi in das Muttertier kein Vertrauen hat, man nimmt die Jungtiere sofort aus der Höhle und zieht sie mit der Flasche auf. Das ist absolut kontraproduktiv. Wir haben dann Jungtiere, die vielfach auf den Menschen geprägt sind. Deswegen ist das natürlich eine Einzelfallentscheidung, aber eigentlich eher kritisch zu sehen.
Also ist es dann auch wirklich was, wo man vielleicht auch als Besucherinnen und Besucher, so schwer und komisch es einem manchmal vorkommt, ein bisschen mitleben muss, dass das eben dazugehört bei manchen Tierarten?
Absolut richtig, ja. Das ist Natur. Es gibt natürlich auch noch den Fall, dass sich die Jungtiere untereinander fressen.
Ich habe sogar gelesen, bei Tigerhaien ist es so, dass die schon im Bauch das Geschwisterchen, was auch noch nicht auf der Welt ist, fressen, also sozusagen schon als Kannibale auf die Welt kommen.
Das kann passieren. Da gibt es auch ein ganz interessantes Beispiel. Das ist der Bartgeier, den wir hier ja auch in Deutschland jetzt mittlerweile mit Bemühungen von vielen, vielen Zoos, wie zum Beispiel dem Tiergarten Nürnberg, wieder im deutschen Alpenraum auswildern. Und Bartgeier legen immer zwei Eier. Und das erstgeschlüpfte Jungtier ist das, wo der Fokus sich drauf richtet. Und das zweite Jungtier ist quasi ja Reserve, falls mit dem Erstgeschlüpften was passieren sollte. Man muss dazu sagen, die schlüpfen nur wenige Tage auseinander, aber sind trotzdem größentechnisch schon gut zu unterscheiden. Und das zweite Jungtier wird dann auch sehr häufig gefressen. Das nennt sich Kainismus aus der biblischen Geschichte, Kain und Abel. Zeigt auch wieder, dass einfach die Ressource, die Energie, die da ist, genutzt wird, weil instinktiv den Tieren bewusst ist, ich kann nur ein Küken großziehen. Und in menschlicher Obhut ist es dann häufig so bei Bartgeiern, dass das zweitgeschlüpfte Jungtier relativ früh von den Eltern weggenommen wird, sodass wir also bei dieser seltenen Art da auch zwei Jungtiere dann hochziehen können in einem Jahr.
Also da greift man sozusagen in diesen tierischen Kannibalismus ein bisschen ein, weil die Art so gefährdet ist, dass man da eben jedes Jungtier rettet. Aber ja auch ein schmaler Grat, weil da greift man ja dann wieder ein irgendwie.
Absolut, da greift man ein. Man muss auch eben darauf achten, dass die Tiere jetzt nicht vom Menschen großgezogen werden, sondern sie werden eigentlich immer irgendeinem kinderlosen Paar untergeschoben, die dann die Aufzucht übernehmen.
Jetzt schauen wir nochmal auf die Vielfraßanlage. Da kommt es aber jetzt nicht vor, dass sich zwei erwachsene Tiere irgendwie fressen könnten, oder? Wir reden immer nur von Jungtieren.
Ja, wir waren bisher bei Jungtieren. Es kann natürlich auch passieren, dass sich erwachsene Tiere fressen. Und beim Vielfraß, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Vielfraße sind mehr oder weniger Einzelgänger. Es kann natürlich auch passieren, dass sich Vielfraße, die im Streit sind um ein Territorium, männliche Tiere zum Beispiel, die sich gegenseitig bekämpfen, wo ein Tier dann vielleicht tödlich verletzt wird, da kann es natürlich auch passieren, dass der Sieger vom Unterlegenen dann Teile frisst oder das Tier auch ganz frisst. Das ist auch wieder, nichts verkommt in der Natur, es wird alles irgendwie verwertet.
Spricht ja auch wieder im natürlichen Lebensraum wirklich, dass man ihnen Räume geben muss, weil wenn es dann immer enger wird, was wir ganz oft haben, man nimmt irgendwie Lebensraum weg, dann kommen die sich zu nah und dann passiert es wieder und dann stirbt einer vielleicht sogar bei einem Kampf. Also auch da sieht man wieder, man muss Lebensraum irgendwie geben. Sonst werden eben vielleicht auch viel, viel weniger Vielfraße auf Dauer dann.
Absolut richtig.
Aber es gibt ja auch Tiere, bei denen das irgendwie dazugehört, sage ich mal fast. Ich denke jetzt nur an Insekten. Ich glaube, ich habe von so Gottesanbeterinnen gehört dir wirklich das Männchen, jetzt wird's bitter für uns beide, Carsten, ja, die sozusagen das Männchen verspeisen nach dem Sex und dann ist es, hat das Männchen seinen Job getan und kann weg und wird dann eher noch, zack, genutzt, damit sie irgendwie mehr Kraft sammeln oder warum denn?
Ja, Gottesanbeterin ist da das perfekte Beispiel. Da haben wir sexuellen Kannibalismus. Das heißt, das Gottesanbeterweibchen, was ja auch erheblich größer ist als das Männchen, frisst nach oder auch schon während der Paarung das Männchen auf. Ja, was hat das für einen Hintergrund? Es geht wirklich drum, das Weibchen holt sich damit gute Energiereserven, um die Eier auszubilden und den ganzen Prozess in Gang zu bringen.
Ich glaube, bei manchen Spinnenarten ist das auch verbreitet. Bei der echten Webspinne habe ich was Tolles gelesen, und zwar, dass Männchen erst dann zum Weibchen hingehen, wenn sie sehen, ah, die hat irgendwie gerade was anderes gefangen. Also sozusagen, damit schon mal die Nicht-Nahrungsmangel auch noch ein Grund sein kann.
Die Gefahr gebannt ist, ja. Es ist tatsächlich bei Spinnen auch verbreitet, auch die schwarze Witwe. Kennen wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, bei denen ist es auch beschrieben worden, dieser sexuelle Kannibalismus.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Naturwissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Unverkennbar zu hören, wo wir jetzt in Hellabrunn hingegangen sind. Wir sind natürlich bei den Löwen und gemeinsam mit Carsten Zehrer, dem zoologischen Leiter, rede ich heute über das Thema Kannibalismus im Tierreich.
In unserem Fall jetzt hier mit unseren beiden Löwenbrüdern Max und Benny greift das Beispiel noch nicht so ganz, aber Löwen in der Natur, die halt in einem Rudel leben, da wird das Rudel ja normalerweise von einem männlichen Tier angeführt oder auch von zwei männlichen Tieren, wenn es Brüder sind, das gibt es auch. Und nehmen wir jetzt mal den Fall, da gibt es ein Rudel mit Jungtieren, die noch nicht entwöhnt sind von der Mutter. Und es übernimmt ein neues Löwenmännchen das Rudel. Das passiert, stärkere setzt sich durch. Dann kann man sehr häufig beobachten, dass der neue Löwenmann die Jungtiere seines Vorgängers tötet, häufig auch frisst. Das klingt natürlich erstmal erstaunlich, es ist aber auch wieder von der Natur sehr schlau eingerichtet, denn dadurch werden natürlich die weiblichen Tiere erheblich schneller wieder paarungsbereit und der neue Löwenmann ist in der kurzen Zeit, die er vielleicht nur hat als Anführer des Rudels, ist in der Lage, möglichst schnell seine Gene weiterzugeben.
Also ich glaube, das ist kein wissenschaftlicher Begriff, aber ich würde es unter taktischem Kannibalismus verbuchen. Jetzt für euch als Tierpark, worauf müsst ihr achten, damit eben nicht dieser natürliche Kannibalismus, den es gibt, auf einmal bei euch durchkommt und eben viele eurer Tiere dadurch ja auch sterben?
Ja, bei der Gruppenzusammensetzung beziehungsweise auch bei der Neubesetzung von Gruppen müssen wir natürlich immer schauen, droht da vielleicht Gefahr? Gerade besonders für noch nicht entwöhnte Jungtiere, die noch bei der Mutter sind. Gutes Beispiel, auch wenn es jetzt nicht wirklich Kannibalismus ist, weil das Jungtier jetzt nicht unbedingt gefressen wird, aber das Verhalten, was ich eben bei den Löwen geschildert habe, ist nochmal eine spezielle Form, was nennt sich Infantizid. Also das ist das Töten von Jungtieren, wenn ein Männchen eine Gruppe neu übernimmt, tötet er eben die Jungtiere seines Vorgängers. Das haben wir zum Beispiel auch bei Gorillas. Gorillagruppen werden ja auch angeführt von einem erwachsenen Männchen, dem sogenannten Silberrücken. Der würde auch die Jungtiere seines Vorgängers töten, die noch nicht entwöhnt sind. Da müssen wir natürlich im Tierpark auch schauen, haben wir da Jungtiere, die quasi in Gefahr sind. Und das war tatsächlich vor einigen Jahren so, als wir nach dem Tod unseres alten Silberrückens Rututu ein Jungtier hatten, nämlich die Nafi, die noch bei der Mutter war. Nafi lebt auch noch in unserer Gruppe. Und wir haben überlegt, wie können wir mit der Gruppe weitermachen. Und da war ganz klar, ein erwachsener Silberrücken aus einem anderen Zoo kommt überhaupt nicht in Frage, weil da besteht die Gefahr, dass er als allererstes mal Nafi tötet, damit er einfach möglichst schnell seine Gene weitergeben kann.
Also Wahnsinn, was man alles beachten muss. Ist das jetzt, weil wir bei den Schimpansen gibt es ja einen neuen männlichen Schimpansen, der neu gekommen ist. Ist das da auch ein Thema oder sind Schimpansen da ganz anders wie Gorillas?
Es wäre tatsächlich auch ein Thema, ist also auch aus der Natur berichtet, aber wir haben bei den Schimpansen ja keine Jungtiere, die da irgendwie in Gefahr wären. Und bei den Gorillas fiel daher auch die Entscheidung, dass wir damals mit Tano und Okanda zwei Heranwachsende übernehmen, die einfach vom Alter her noch nicht so wären, dass Nafi da in Gefahr gewesen wäre.
Unfassbar, was man auch als Tierpark bedenken muss durch so ein Thema. Aber auch drumherum in der Tierwelt, ich habe noch nachgeschaut, also auch Krähen machen sowas. Ich habe gelesen, glaube ich, sogar Nacktschnecken, also quer durch alle Arten irgendwie.
Ja, es ist häufig natürlich auch, um in der Rangfolge nach oben zu kommen. Also stärker frisst schwächer. Das ist zum Beispiel berichtet von Termiten, von bestimmten Ameisenarten auch. Es gibt ganz häufig und ganz vielfältige Variationen von Kannibalismus in der Natur.
Und was ist mit dem Tier, das jetzt das andere Tier gefressen hat? Schlechtes Gewissen ist nicht im Tierreich, das wissen wir. Trotzdem, wie ist das? Ist das total normal? Merken die das? Weiß man da irgendwas drüber?
Das ist eine gute Frage. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen. Ich habe jetzt erstmal Energie und ich kann weiterleben. Kannibalismus ist natürlich aber auch immer ein bisschen mit Risiken verbunden. Zum einen kann es natürlich, wenn ich einen Artgenossen fresse, auch sein, dass ich mir irgendwelche Krankheiten oder Parasiten selber einfange.
Eigentlich ist ja so, dass oft ein bisschen anfällige, schwächliche, kränkliche Tiere gefressen werden. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann ja auch irgendwie dann keine gute Sache sein.
Ja, richtig. Gerade in Tieren, die halt in der Gruppe leben, ist natürlich ein Tier, was irgendwie Krankheit oder Schwäche zeigt, ist eine Gefahr für die ganze Gruppe. Kann es auch passieren, wird gefressen, besteht natürlich die Gefahr, dass es dann auch zu einer Übertragung von Krankheiten oder Parasiten kommt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, das Ganze ist auch für den Gewinner mit einem gewissen Risiko verbunden, was natürlich Verletzungsfolgen angeht. Also viele Tiere, die gefressen werden, stellen sich natürlich nicht hin und sagen, so jetzt friss mich bitte, sondern sie wehren sich. Es kann also auch für den Gewinner böse enden und er kann schwere Verletzungen davontragen.
Als letztes vielleicht auch nochmal, wir haben jetzt gesagt im Podcast, wir machen mal dieses Thema, auch wenn es wirklich so ein bisschen ein komisches Gefühl oft hinterlässt, aber es gehört zur Natur dazu. Wie steht ihr als Tierpark irgendwie zu diesem Thema? Du hast am Anfang schon durchklingen lassen, ja, man ist trotzdem vorsichtig bei den Jungtieren, wenn sie noch nicht ganz safe sind, es rauszugeben. Also wie ist da eure Aufgabe? Hast du da auch immer ein ungutes Gefühl oder sagst du, hey, wir müssen da irgendwie auch mehr drüber berichten und mehr informieren auch?
Ja, es ist im Tierreich ein völlig normales Thema und die Jungtiersterblichkeit ist natürlich im Zoo viel, viel, viel geringer als in der Natur. Aber es ist nicht auszuschließen, dass natürlich Jungtiere aus welchen Gründen auch immer in den ersten Lebenstagen sterben. Ich freue mich, dass wir dieses komplexe Thema hier mal ansprechen konnten, weil es natürlich eben bei uns Menschen wirklich so ein Tabuthema ist. Also es gibt ja auch berichtet bei Menschen Kannibalismus aus verschiedensten Gründen. Sei es jetzt kulturell, wenn wir jetzt an Papua-Neuguinea denken, wo das früher beschrieben wurde. Oder auch gab ja mal diesen Flugzeugabsturz in Südamerika, wo einfach die Überlebenden die verstorbenen Fluginsassen gegessen haben, einfach um zu überleben. Klar, es ist ein Tabuthema, absolut, aber in der Natur was völlig Normales.
Und im Tierpark für dich tatsächlich ja auch was, wo ihr, wie du gerade schon geschildert hast, bei der Auswahl von Gorillas ja irgendwie mit umgehen müsst, weil es eben so sehr dazugehört.
Ganz genau, ja. Wo immer möglich, wenn wir Einfluss drauf haben und wissen, da könnte die Gefahr von Kannibalismus bestehen, dann schreiten wir da natürlich ein und zögern dann zum Beispiel die Eingewöhnung von neuen Gruppenmitgliedern noch ein bisschen hinaus, bis die Jungtiere safe sind.
Dann Carsten, vielen, vielen Dank dir fürs Zeitnehmen mal wieder.
Sehr gerne. Dankeschön, Mischa.
Das war's mit Mir ist ein Tier für diesmal. Wieder mal ein spannender Einblick in die Tierwelt und wie auch ein Tierpark mit so einem Thema wie Kannibalismus umgeht. Wer noch mehr Mir ist ein Tier hören will, ich empfehle euch heute einfach mal Folge 137. Da ging es um moderne Tierbeschäftigung in Zoos. Wir haben angeschaut, was für Art Spielzeuge der Tierpark Tieren zur Verfügung stellt. Da war ich mit einem Entwickler unterwegs im Tierpark, wo wir angeschaut haben, wie die Spielzeuge angenommen werden. Da waren die Vielfraße, die wir heute nicht so richtig viel entdeckt haben, muss ich zugeben. Da waren die super viel in Action. Also, wer da reinhören will, kann ich nur empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.